HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Sie ist eine der relevanten Stimmen in Deutschland, wenn es um Themen wie Datenschutz, Datensicherheit oder auch Internetpolitik geht. Konstanze Kurz, Informatikerin, Journalistin und Sprecherin des Chaos Computer Club, der nach eigenen Aussage größten europäischen Hackervereinigung. Regelmäßig veröffentlicht Konstanze Kurz aber auch Bücher zu Netzthemen, so wie jetzt. Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz. Das ist der Titel ihres jüngsten Buchs, das sie zusammen mit Co-Autor Frank Rieger geschrieben hat. Wie real ist die Gefahr eines Cyberwar, also eines Cyberkrieges, aber wirklich? Und was können wir gegen die Gefahr aus dem Netz tun? Das will ich unter anderem wissen von Konstanze Kurz in HR Info, das Interview. Frau Kurz, waren Sie eigentlich schon mal selbst Opfer eines Hackerangriffs, einer Cyberattacke?
Nein, ich war bisher nie betroffen, aber ich hatte natürlich mit einer ganzen Reihe von Leuten zu tun, die sich an mich gewandt haben, weil sie selbst betroffen waren.
Dabei sind Sie doch eigentlich, ich würde mal fast sagen, sowas wie so eine Hochrisikoperson. Sie sind relevante Stimme in Deutschland, wenn es ums Thema Datenschutz geht, Netzpolitik. Sie sind selbst Hackerin, eine Whitehat-Hackerin, also eine legale Hackerin, Informatikerin. Sie beziehen politische Stellung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie so das ein oder andere vertrauliche Papier schon mal auf Ihrem Rechner hatten oder zumindest mal in den Händen hatten. Trotzdem? Keine Attacke? Oder haben Sie es möglicherweise einfach nicht mitgekriegt?
Naja, natürlich kann man möglicherweise Angriffe nicht mitkriegen. Wenn man gehackt wird, das kann passieren. Aber ich bin, glaube ich, auch kein typischer Nutzer. Wenn man sich sehr mit Technik so beschäftigt, dann hat man ja auch oft andere Systeme, andere Betriebssysteme. Man verschlüsselt mehr und man achtet mehr darauf. Insofern bin ich ein schlechtes Opfer, weil ich natürlich nicht so der normale Benutzer bin wie viele andere. Aber kann natürlich sein, dass ich einen Hacking-Angriff auf mich selbst nicht bemerkt habe. Kann mir passiert sein.
Mhm. Sie kontrollieren aber auch nicht permanent. Ich weiß gar nicht, ob man das kann.
Oh doch. Ich neige auch dazu, den Datenverkehr, der in meinen Rechner reinkommt und der rausgeht, auch zu monitoren, sagt man. Also ich gucke darauf, welche Daten gehen in meinen Rechner und welche verlassen meinen Rechner.
Mhm. Sie haben gerade eben Ihr Laptop schon mal ausgepackt. Da hat man gesehen, da gibt es schon so ein paar Spezifika. Also Sie machen auch schon was, um sich auch selber zu schützen. Mhm. Können Sie so ein paar Beispiele nennen, was Sie machen? Das Stichwort Verschlüsselung ist eben schon gefallen.
Ja, das ist natürlich mittlerweile so, dass Verschlüsselung für viele dazugehört, obwohl sie es vielleicht gar nicht wissen, weil das Betriebssystem so eine Verschlüsselung mitliefert. Aber ich neige auch dazu, mich so bei Kameras und Monitoren, also Geräte, die man anschließt, da passe ich sehr auf oder auch die Kamera klebe ich ab. Und ich achte darauf, welche Software ich mir lade und neige auch dazu, freie Software zu bevorzugen.
Also gegenüber kommerzieller Software. Ja. Wenn ich jetzt meinen Bekannten sagen würde, also ich kommuniziere jetzt mit euch nur noch verschlüsselt, meine Mails sind künftig nur noch PGP verschlüsselt oder ähnliches, da würden die mir alle sagen, hast du einen Vogel? Wie ist es in Ihrem Umfeld? Ist das so akzeptiert oder trennen Sie auch? Also total normaler Mailverkehr wird dann nicht verschlüsselt oder...
Na, natürlich muss man ein bisschen trennen, mit wem man kommuniziert, aber Ihre Bekannten würden ja jetzt ja auch nicht mit dem Kopf wackeln, wenn Sie eine WhatsApp-Nachricht verschicken und die ist verschlüsselt zum Beispiel. Bei E-Mails ist es sicherlich für manche Menschen eine Hürde, aber kommt auch darauf an. Mittlerweile gibt es auch Software, die E-Mail-Verschlüsselung sehr erleichtert. Ich glaube, es kommt auf den Kanal an. Und für jeden Benutzer, egal ob er jetzt viel Ahnung hat oder ob er eher so ein Laie ist und so ein Klicker, gibt es mittlerweile eine Menge Software. Man muss oft nur darauf hinweisen, welche man benutzen soll, damit man eine verschlüsselte Verbindung aufmachen kann.
Ich passe eigentlich auch schon, denke ich, so einigermaßen gut auf meine Sachen auf. Und trotzdem habe ich vor kurzem eine Mail bekommen, wir haben Daten von dir und wenn du nicht willst, dass wir die veröffentlichen, zahle 7.000 US-Dollar. Und was mich da tatsächlich einen Moment beeindruckt hat, die hatten ein Passwort von mir. Kann ich das verhindern oder muss ich heutzutage mit sowas rechnen?
Na, ich kenne natürlich jetzt nicht konkrete Beispiele, aber man kann jetzt davon ausgehen, dass es ein sogenannter Erpressungstrojaner ist. Und sicherlich wird dort entweder bei einer bestimmten Software auf Ihrem System oder bei Ihrem Betriebssystem selbst eine Sicherheitslücke ausgenutzt worden sein. Da haben Sie natürlich ein paar Möglichkeiten. Zuerst sollten Sie Ihre Software und auch Ihr Betriebssystem immer sehr aktuell halten, weil natürlich zumindest der Versuch der Hersteller gemacht wird, die Software und deren Lücken möglichst nicht lange offen zu lassen, also dass man die Lücken schließt. Es könnte natürlich aber auch sein, dass Sie ein Passwort benutzt haben, was zu einfach war.
Es war nicht so kompliziert, ehrlich gesagt.
Nee. Das ist auch eine Variante. Aber mittlerweile sind da aus meiner Sicht zumindest auch die Menschen ein bisschen sensibler, dass sie nun nicht mehr nur 1, 2, 3, 4 als Passwort nehmen, sondern sich zumindest ein paar Gedanken machen, wie ihre Passwörter sind.
HR Info, das Interview heute mit Konstanze Kurz, Informatikerin, Journalistin, Sachbuchautorin. Netzaktivistin, habe ich gelesen. Ja, Sie nicken schon. Das ist was, was Sie für sich in Anspruch nehmen.
Ja, also ich setze mich mit aktivistischen Mitteln auch für politische Ziele ein. Glaube, dass wir uns alle für die Dinge, an die wir glauben, auch einsetzen müssen. Und das mache ich auch schon lange.
Bevor wir gleich über das Buch reden, ich finde das großartig. Bei Ihnen hört man sofort raus, wo Sie herkommen, dass Sie Berlinerin sind.
Ich bemühe mich um mehr Hochdeutsch.
Nein, bitte nicht. Also ich bin ja auch jemand, der Dialekt mag, nicht jeden, aber Berlinerisch. Aber man hört es raus. Sind Sie überzeugte Berlinerin?
Ich wohne sehr
patriotisch?
Gerne. Ja, ich wohne sehr gerne in Berlin, auch schon sehr lange. Meine Eltern kommen auch aus Berlin. Aber natürlich liebe ich auch, wie die meisten Menschen reisen. Ich bin schon gerne auch woanders. Selbst in Frankfurt bin ich gerne. Also hänge nicht so doll an Berlin, dass ich jetzt da nun immer sein muss, aber die Stadt ist schon auch attraktiver geworden, auch politisch. Seit der Bundestag zu uns gezogen ist, passiert mehr.
Man ist schon so im Herzen des Geschehens.
Man kann natürlich auch mit den Abgeordneten des Bundestags durchaus einfacher in Kontakt kommen, wenn man in derselben Stadt wohnt.
Mhm. Hat also auch für Ihre Arbeit durchaus Vorteile?
Ja, da auf jeden Fall.
Örtlich oder nah vor Ort zu sein.
Und Berlin ist nicht umsonst. Ich meine, arm, aber sexy.
Sie stammen auch aus Berlin, Ostberlin, geboren 1974, aus einer Pfarrersfamilie, habe ich gelesen. Und was ich auch gelesen habe in einem Interview, das Sie vor 4 Jahren der Süddeutschen Zeitung gegeben haben, dass die Wende das größte Geschenk Ihres Lebens gewesen sei.
Ja, das würde ich auch heute noch unterschreiben.
Warum?
Ich war zwar erst so ein Teenager, man denkt ja als Jugendlicher noch anders als Erwachsener, aber ich habe das als eine große Welle der Freiheit erlebt. Von einer sehr beschränkten Sicht auf die Welt war ja klar, dass man vielleicht noch nach Polen fahren kann oder vielleicht mal nach Ungarn, aber nie die ganze Welt besuchen kann. Ich habe das als große Freiheitsgeschenk empfunden und auch als Befreiung in diesem Wortsinn.
Mhm. Ihre ersten Erfahrungen mit Computern haben Sie aber als Schülerin tatsächlich noch in der ehemaligen DDR gemacht.
Richtig, ja.
Also ich sage jetzt mal, als Schülerin, Mädchen in den 80er Jahren mit Computern rum experimentieren, ist wahrscheinlich auch in Ostberlin eher eine Ausnahme gewesen.
Nee. Kann ich eigentlich nicht sagen. Überraschenderweise waren wir in unserem kleinen Computerkurs. Wir waren Hälfte, Hälfte. Das habe ich später nach der Wende nie mehr erlebt. Also wohl auch später im Studium waren immer sehr viel mehr männliche Studenten als weibliche. Zu DDR-Zeiten war das aber nicht so. Wir waren eine gemischte Gruppe. Und ich glaube, es war so ein bisschen auch in der DDR so, dass technische Berufe durchaus auch in einer großen Anzahl von Frauen ausgeübt wurden. Es war vielleicht ein bisschen auch Staatsziel, weiß ich nicht, oder vielleicht war doch nur meine Gruppe, aber ich habe mich da nicht als Ausnahme gefühlt, überhaupt nicht.
Und dieses Thema Computer hat Sie sofort begeistert, angefixt?
Ich müsste lügen, wenn ich ja sagen würde, denn die Technik, die wir da in der DDR benutzt haben, die war eher anstrengend. Wir haben mehr gebastelt als programmiert, da war dauernd was kaputt, die Bildschirme waren furchtbar klein und wir hatten wenig Zeit. Also wir mussten immer nach einer Stunde wieder verschwinden aus diesem Computerkabinett. Es war nicht wirklich sehr stimulierend. Den Spaß an Computern habe ich sehr viel später entdeckt.
Mhm. Können Sie sich noch erinnern, wann das dann war, wo Sie gesagt haben,
das war während des Studiums. Also da hatten wir so richtig Zugang zu Netzen auch, da gab es schon dann E-Mail-Adressen, da gab es eine Vernetzung, da gab es Chat und da gab es Computer, die etwas schneller waren.
Es gibt ja auch heute immer wieder die Forderung, so im Hinblick auch Ausbildung von Jugendlichen, dass Jugendliche heute eigentlich unbedingt programmieren lernen müssen oder zumindest mal Erfahrung machen müssen mit Programmieren. Wir haben ja auch schon vorhin gesprochen über Maßnahmen, die man selber ergreifen muss, auch so ein bisschen dieses Awareness, Bewusstsein im Umgang mit Computern, auch unter Sicherheitsaspekten. Würden Sie auch sagen, so ein bisschen programmieren sollte eigentlich jeder Junge, jedes Mädchen heute irgendwie in der Schule oder im Schüleralter mitbekommen?
Also ich bin mit den Jahren eigentlich ein bisschen skeptischer gewesen, weil Programmieren heute viel heißen kann. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir eine Form von Wissen an der Schule vermitteln wollen, die den Schülern klar machen, dass sie die Hoheit über die Geräte haben, dass sie sie beherrschen. Und da kommt es mir gar nicht so sehr auf die Form an, aber dass man nicht lernt, man ist ein Klicker und Nutzer, sondern jemand, der diese Maschine in die Richtung, die man möchte, programmiert. Und dieses Wissen, auch die Beherrschung des Computers halte ich für wichtiger als die eigentliche Programmiertechnik und welche Sprache man vielleicht lernt oder mit welchen technischen Hilfsmitteln man an diese Programmierung rangeht, damit man eben nicht zum Konsumenten wird, sondern zum wirklichen Nutzer des Computers.
Ich bleib so an diesem Begriff Klicker hängen, aber Klicker ist genau das, was für Sie steht, eben für einen Konsumenten, der die Geräte nutzt, aber der eigentlich keine Ahnung hat, was da
In Wirklichkeit bin ich natürlich selber auch oft ein Klicker, aber ich denke schon, dass man einen Ansatz hat, entweder sozusagen sich von den Geräten beherrschen zu lassen oder aber zumindest in der Lage ist, die Geräte zu beherrschen. Manchmal ist aber, glaube ich, jeder bequem und nur ein Klicker.
Hi Info, das Interview heute mit Constanze Kurz, Informatikerin, Journalistin, ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Club, Autorin mehrerer Sachbücher zum Thema Datenschutz, Datensicherheit. Und jetzt gibt es ein ganz neues Buch von Ihnen, gemeinsam verfasst mit Ihrem Co-Autor Frank Rieger. Titel Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz. Cyberwar, Cyberkrieg, das hört sich ganz schön bedrohlich an. Ist das Realität oder eher noch ein Zukunftsszenario?
Es ist tatsächlich zu einem gewissen Teil Realität. Wir müssen mit diesen digitalen Angriffen umgehen. Sie passieren bereits. Sie werden im Wesentlichen von Geheimdiensten und von Militärs ausgeführt. Und sie werden auch schon in einer kriegerischen Weise ausgeführt.
Das, was Sie meinen, ist ja nicht im klassischen Sinne Cyberkriminalität, sondern es geht wirklich um Cyberwar, also die Nutzung des Internet zum Beispiel als digitales Schlachtfeld durch Geheimdienste und durch staatliche Organisationen. Auf der anderen Seite, wir hatten den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag. Wir haben auch schon diverse Angriffe, Spionageangriffe, vor allen Dingen auf Wirtschaftsunternehmen gehabt, mit Schlüsseltechnologien, mit Zukunftstechnologien. Aber wenn ich jetzt mal gucke, es gibt immer wieder Warnungen vor Attacken auf Energieversorger. Zumindest hier hatten wir doch noch gar keinen größeren Ausfall, zum Beispiel Stromausfall wegen einer Cyberattacke.
Ich glaube, man muss sich so eine digitalen Angriffe nicht immer nur in den allerschlimmsten Formen ausmalen, sodass jetzt haben wir plötzlich keinen Strom mehr oder alle unsere Handys gehen nicht mehr. Ich denke, dass der Angriff auf unser Parlament, auf den Deutschen Bundestag, der von einem staatlichen Akteur zu kommen scheint, schon ein großer Angriff auch auf unsere Souveränität als Land ist.
Was ich beim Lesen Ihres Buches ziemlich erschreckend fand, war, dass man es ja auch mit sowas zu tun hat wie digitalen Schläfern. Also Geheimdienste oder staatliche Organisationen oder von Staaten unterstützte Organisationen implementieren in Systemen, Energieversorger oder auch Transportunternehmen Schadcode, der gar nicht gleich aktiviert wird, sondern der da im Grunde genommen nur geparkt wird, um ihn am Tag X, zum Beispiel im Fall einer internationalen Krise, zu aktivieren. Das erinnert ja sehr an Terroristenschläfer in der analogen Welt. Wissen Sie, wie weit diese digitalen Schläfer schon verbreitet sind?
Na, wir wissen eine ganze Menge aus 4 Jahren Snowden-Papieren. Natürlich eher über die Briten und Amerikaner als über die Chinesen oder Russen. Aber wir wissen sehr wohl, dass das in großem Maße getan wurde. Die NSA, die amerikanische, hat etwa automatisiert verwundbare Systeme, die sich am Netz befunden haben oder noch befinden, ausspioniert, um solche Schadsoftware zu platzieren. Einfach nur, damit man, im Falle man das benötigt, die einsetzen kann. Wir haben aber auch Fälle von Kriminellen, also jetzt ganz normale Kriminelle, die in der Regel nur Geld erbeuten wollen, die auch solche Software schon einfach mal platziert hat, um sie später in einem sogenannten Botnetz zu nutzen, also gemeinschaftlichen Angriff mit diesen infizierten Rechnern zu starten.
Das Entscheidende bei dem Begriff Cyberwar ist ja, wir haben es mit staatlichen Akteuren, mit Geheimdiensten zu tun, also nicht mit finsteren Kriminellen. Die spielen auch mit in diesem Spiel, wirken auch mit, machen da auch sicher viel Geld, aber sehr relevant sind erstmal staatliche Institutionen, die da agieren.
Naja, die Wahrheit ist so ein bisschen dazwischen. Denn Geheimdienste und Militärs, sowohl in den USA, aber auch in Russland oder China, bedienen sich des privaten Sektors. Man hat also sehr viele Auftragshacker. Man gibt Aufträge raus. Für bestimmte, muss ja nicht immer nur Spionage sein, kann auch Sabotage sein. Die werden teilweise Wochen oder Monate lang vorbereitet. Man bedient sich also dieses privatwirtschaftlichen Sektors.
Ist aber ein Geschäft zum beiderseitigen Nutzen. Ganz offensichtlich.
Muss man sagen, es ist natürlich leider auch so, wenn wir mal ehrlich sind, die Geheimdienste sind schlecht kontrolliert von den Parlamenten im Westen, in Russland oder in China noch viel schlechter, aber sie sind überhaupt kontrolliert. Wenn allerdings ein Geheimdienst oder auch Militärs Aufträge vergeben, entsteht dann noch ein grauerer Bereich, wo kaum mal ein parlamentarischer Kontrolleur reinguckt. Das heißt, man kann natürlich auch im rechtlichen Graubereich sehr viel einfacher agieren, wenn man sich solcher Auftragshacker bedient.
Constanze Kurz, in HR Info das Interview, Mitautorin des Buches Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz, gerade frisch erschienen. Wir haben jetzt schon ein bisschen Blick auf die Frage geworfen, was Cyberwar mit uns zu tun hat, wer auch die Akteure sind. Ich würde, bevor wir dann auch nochmal auf das Thema, was machen wir denn dagegen schauen, jetzt erstmal auf das Stichwort Waffen schauen. Und da habe ich Ihnen mitgebracht die HR Info Interviewbox. Die reiche ich Ihnen mal gerade rüber.
Danke.
Gerne.
Ich öffne die mal.
Ja, bitte. bitte ich drum. Da habe ich Ihnen ein paar Sachen reingelegt, was sozusagen man im Prinzip nutzen könnte für eine Hackerattacke, und würde Sie mal ganz gerne fragen, was ist denn aus Ihrer Sicht, aus denen Sie können das auch, da ist auch eine Papierrolle drin, da habe ich einen Gummi drum gemacht, machen Sie ruhig mal auf.
Ich öffne die, was, ja.
Aha. An welchem Punkt würden Sie denn sagen, das würde Ihnen so im Hinblick auf Hackerattacken die meisten Sorgen bereiten? Ist,
was haben wir da drin? Wir haben ich drin, beschreibe jetzt mal, was ja, da genau, drin ist. Die richtig. Sind alle sehr praktisch. Das eine ist, praktisch wir ist haben gut. hier einen USB-Stick, richtig. Also einen quasi ein kleiner Speicher, den man in einen Computer reinstecken kann, manchmal auch ein Smartphone. Das kann sehr praktisch sein, weil man auf diesen Geräten natürlich eine Schadsoftware unterbringen kann. Allerdings braucht man dafür einen physischen Zugriff. Also ich muss in der Nähe von dem Computer sein, um den USB-Stick reinzustecken. Dann haben wir ein Ethernet-Kabel, also eine Verbindung zum Internet. Die ist heute sicherlich sehr praktisch, wenn man über Netze angreifen will, aber viele Computer haben keine sozusagen Möglichkeit mehr, dass man Ethernet-Kabel reinsteckt. Hier geht es wahrscheinlich eher um Netzwerkangriffe, die damit symbolisiert werden. Und wir haben noch viel praktischer einen kleinen Schraubenzieher. Der ist natürlich auch nicht unsinnvoll, denn manchmal muss man Hardware auch aufschrauben, um zum Beispiel ein Chip oder andere Komponenten in den Rechner hineinzubringen.
Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass das tatsächlich auch gemacht wird.
Auch schon lange. Wir haben gerade eine Riesendiskussion, etwa in den Vereinigten Staaten, um sogenannte chinesische Spionageschips. Sind noch nicht ganz klar, ob es doch wirklich so ist. Also die journalistische Geschichte von Bloomberg ist noch umstritten. Aber dass man auch Hardware manipuliert, ist ein altes Geschäft und hat man sogar schon gemacht in den Anfangstagen der Computer. Mhm. Wir haben noch ein viertes Element in der Box und das ist ein symbolisierter Fingerabdruck. Wahrscheinlich soll der zeigen, dass man zum Beispiel die Fingerabdrucksensoren am Smartphone oder am Rechner vielleicht überwinden kann, würde ich mal vermuten.
Als ob Sie meine Gedanken lesen könnten.
Das kann sehr praktisch sein. Die Biometriesensoren, also vor allen Dingen Fingerabdruck, aber manchmal auch Gesichtsbilder oder Iriden, also wenn man die Bilder der Augen aufnimmt, die haben in der Regel Schwachstellen. Das heißt, da kann man sich unbefugten Zugriff zu den Geräten verschaffen.
Das ist genau der Punkt gewesen, weshalb ich diesen Fingerprint mitgebracht habe, diesen Fingerabdruck, weil steht es nicht auch ein Stück weit so genau für dieses Dilemma, in dem wir ja auch stecken als Nutzer. Auf der einen Seite, also ich habe auch ein Handy, das ich sozusagen entschlüsseln kann, öffnen kann mit einem Fingerabdruck. Das ist natürlich praktisch, aber Sie haben ja auch mit dem Chaos Computer Club, kaum war diese Technik auf dem Markt, sofort gezeigt, dass sie total unsicher ist. Ist es nicht ein Problem? Auf der einen Seite haben wir so diese Usability, wie es heißt, also die nutzerfreundliche Anwendung, die aber dann im Zweifelsfall oft auch die unsicherste Variante ist oder eine unsichere Variante ist.
Ist richtig. Die Bequemlichkeit zieht natürlich viele Menschen an. Aber gerade bei diesen Fingerabdrucksensoren ist mein Eindruck in den letzten Jahren, dass die Hersteller, die zum Beispiel bei Smartphones anbieten oder auch bei Rechnern, heute mehr betonen, dass es Bequemlichkeit ist. Sie verkaufen es nicht mehr als Sicherheitsfeature, sondern sie verkaufen es als, sie können das nutzen, aber es ist vielleicht besser, Sie hinterlegen auch noch eine PIN-Nummer.
Also ein Stück weit ehrlicher.
Das ist ein ganzes Stück weit ehrlicher. Und dann kann man sich immer noch selber entscheiden, ob man sozusagen das benutzen will. Aber das ist dann die Entscheidung des Verbrauchers.
Einen anderen Punkt habe ich Ihnen nicht in die Box gelegt, weil ich ehrlich gesagt nicht gewusst hätte, wie ich das machen soll. Aber der spielt in Ihrem Buch Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz, eine ganz große Rolle, ist da ein ganz wichtiges Thema, nämlich Software. Ist ja allgegenwärtig bei allem, was mit IT und Cyber in Anführungszeichen zu tun hat. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, diese Software oder diese Art, wie Software heutzutage entwickelt wird, ist in Hinblick auf Cyberwar, also den Einsatz des Internets für kriegerische Auseinandersetzungen, ein echtes Problem. Warum?
Ja, also das eine ist natürlich die Art, wie heute Software, auch sehr komplexe Software entsteht. Also da ist oft sehr viel Zeitdruck, da sind konzeptionelle Mängel. Das heißt, die Fragen der IT-Sicherheit oder der Abwehr von Angriffen wird viel zu spät in diesem konzeptionellen Prozess in die sozusagen Endprodukt eingebaut. Wir haben aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele Programmierer, die gar keinen Zugang zu IT-Sicherheit haben. Die mögen gute Programmierer sein, aber niemand hat ihnen mal in ihrer Ausbildung über Angriffe und Abwehr von Angriffen, worüber wir heute eine Menge wissen, viel beigebracht. Also das ist so eine Kombination von Faktoren und ich glaube, ein vierter gehört dazu. Bei vielen Softwaresystemen brauchen sich die Hersteller keine Sorgen, um Haftung zu machen. Dass wenn der Mensch dann nachher das Produkt gekauft hat und sozusagen selber unter seiner Hoheit hat und dann entsteht ja eine schwere Sicherheitslücke, ist in der Regel der Hersteller fein raus. Das heißt, wir haben keine ordentliche Haftung, die uns als Nutzer schützt.
Ich fand dieses Thema Software in Ihrem Buch auch deshalb extrem interessant, weil ich ein Beispiel aus einer eigenen Recherche denken musste, bei der wir uns beschäftigt haben mit dem Thema IT-Sicherheit in Kliniken. Da waren wir unter anderem dabei für unsere Podcast-Serie Cybercrime bei einem Pentest in der hessischen Klinik. Und im Rahmen dieses Pentests kam raus, dass sich diese Klinik die Sicherheitslücken teilweise regelrecht von außen einkauft. Nämlich, wenn sie Software sich extern einkauft, die sie ja braucht, zum Beispiel zur Patientendatenverwaltung. Und da kam raus, dass diese Software eben nicht, in vielen Fällen eben nicht zu 100% sicher ist. Und die Klinik hat nach diesem Pentest daraus folgenden Schluss gezogen. Sie zahlt jetzt, bevor sie eine Software einkauft und einsetzt, zahlt sie nochmal Tests. Und zwar auf eigene Kosten lässt sie das testen. Ja, und gleich beim ersten Test ist auch sofort eine kritische Sicherheitslücke aufgeflogen. Und da habe ich mir tatsächlich gedacht, das ist doch eigentlich, wenn ich mir ein Auto kaufe und nach dem Autokauf muss ich das Auto nochmal auf eigene Kosten checken lassen, ob es doch jetzt wirklich sicher ist. Da denkt man sich doch, Stichwort Digitalisierung, kann doch nicht sein, dass es im Bereich Software so anders ist.
Nee. Es ist eigentlich ein Unding, dass ich nach dem Kauf die Klinik dann hinstellen muss und auf eigene Kosten einen Test machen muss. Das ist eigentlich ein Unding. Und in allen anderen Bereichen der Wirtschaft würde man das auch nicht dulden. Mir scheint aber, politisch haben wir in Deutschland, aber auch in Europa in den letzten Jahren sehr viel mehr Willen über diese Haftung und über die Fragen, wer ist denn verantwortlich für Sicherheitslücken, neu nachzudenken. Das heißt, es wäre eine politische Forderung, denn so kann es sicherlich nicht bleiben.
Auch im Zusammenhang mit Kliniken waren ja Experten immer wieder vor so Cyberwar-Szenarien, also Kliniken, Krankenhäuser als sensibles Rückgrat der Gesellschaft, das im Krisenfall möglicherweise auch Ziel von Attacken werden könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Na, ich sehe sie vor allen Dingen sehr viel deutlicher durch den sogenannten WannaCry-Vorfall. Wir hatten ja nun schon mal dieses reale Szenario, das wir gesehen haben, dass vor allen Dingen in Großbritannien durch den Angriff von dem WannaCry-Erpressungstrojaner Krankenhäuser direkt betroffen waren und dass auch Leben und Gesundheit von Menschen betroffen waren. Und diese Schadsoftware ist den Geheimdiensten mal entfleucht, also ihnen letztlich gestohlen worden. Ich glaube aber, dass dieses Beispiel so schlimm war und auch so teuer, war über 4 Milliarden Dollar, wenn man es international betrachtet und viele Wirtschaftsunternehmen waren auch betroffen, trotzdem was Positives beigetragen hat, weil das so international berichtet wurde und weil die Sensibilität, glaube ich, erhöht hat. Aber wenn wir Krankenhäuser, man könnte aber auch andere Wirtschaftsbereiche nehmen, Kommunikation und Strom, als diese kritische Infrastruktur sehen, dann wird es nicht damit getan sein, darüber zu lamentieren oder aber die Verantwortung nur den Krankenhäusern selber aufzuschieben, sondern wir werden für bestimmte Arten von Angriffen auch zu internationalen Übereinkünften kommen müssen. Denn wenn jemand wie die USA oder Großbritannien oder auch ein anderes Land mit einem Cyberwar droht, was in der Vergangenheit schon passiert ist, dann dürfen solche zivilen Infrastrukturen in den betroffenen Ländern, die angegriffen werden, die dürfen nicht alle Arten von zum Beispiel Krankenhäusern, aber auch Stromversorgung beinhalten. Ich denke, da muss man auch zu internationalen Übereinkünften kommen.
Das heißt, dass man aus so Cyberwar-Szenarien bestimmte Bereiche per Vereinbarung ausklammert.
Korrekt. Wie man auch jetzt, wenn man zum Beispiel Antipersonenminen oder Blendwaffen, da hat man auch über die Jahre internationale Übereinkünfte gefunden. So sollte man auch bei digitalen Waffen darüber nachdenken, wo ist eine absolute Grenze? Wer darf das tun? Und derzeit gilt einfach die Macht des Stärkeren. Das halte ich für falsch und auch für völkerrechtlich sehr bedenklich.
Sind Sie zuversichtlich, dass man sich tatsächlich auf sowas einigen kann?
Ich bin da eigentlich zuversichtlich. Unter Juristen wird da auch schon drüber gesprochen. Es hat immer seine Zeit gedauert, bis wir so eine Übereinkünfte hatten, etwa für Chemiewaffen oder für Antipersonenminen. Das dauert. Aber ich glaube, wir werden das müssen, weil wir in eine total digitale Zukunft gehen. Und wir können nicht zulassen, dass die Geheimdienste und Militärs sich nicht auch an Grenzen halten.
Konstanze Kurz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war HR Info, das Interview mit Konstanze Kurz, Informatikerin, Journalistin und Sprecherin des Chaos Computer Club. In ihrem aktuellen Buch, das sie zusammen mit ihrem Sprecherkollegen beim Chaos Computer Club, Frank Rieger, verfasst hat, wirft sie einen tiefen Blick in die Welt der staatlichen Hacker und Geheimdienste und in das Internet als digitalem Kriegsschauplatz. Der Titel: Cyberwar – die Gefahr aus dem Netz.
Mehr Informationen zu dem Buch und das Interview zum Nachhören als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Oliver Günther.